Kennt jemand von euch zufällig die beiden? Oder vielleicht einen von den beiden? Das ist nicht von der Männerbergwanderung. Das ist ein bisschen über unserem Niveau. Okay, Test 1, 2. Passt? Ja? Okay. Okay, also es ist Reinhold Messner und Peter Habeler aus dem Jahr 1978, das Foto. Genau. Und 1978 haben sie als Zweier-Seilschaft erstmals den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen. Und das war etwas, das viele Experten damals für unmöglich hielten. Es war damals undenkbar, dass jemand ohne Sauerstoff da hochläuft. In extremer Höhe, bei Sauerstoffmangel, Kälte, Erschöpfung, da waren sie vollständig aufeinander angewiesen. Alleine wäre es ein unfassbares Risiko. Und Reinhold Messner, der Linke, er berichtete später, dass nicht körperliche Stärke entscheidend war, sondern absolutes Vertrauen ineinander, das Lesen kleinster Zeichen beim anderen, also Müdigkeit oder wenn man merkt, okay, er ist unkonzentriert. Und auch das Wissen, wenn einer versagt, dann wird der andere mittragen. Er wird mich unterstützen. Ich kann mich auf ihn verlassen. Und in dieser sogenannten Todeszone gab es keinen Platz für Konkurrenzdenken oder Ego. Entscheidungen wurden gemeinsam getragen, Risiken wurden gemeinsam verantwortet. Und diese enge Zweierschaft, die diese beiden hatten, waren der entscheidende Faktor für das Gelingen. Nicht ihre Technik oder vielleicht ihr Ruhm oder so, sondern diese enge Zweierschaft. Und beim Wandern ist eine echte Zweierschaft mehr als Zusammenarbeit. Das heißt, Verantwortung teilen, einander schützen und, so wie Sie sagen, gemeinsam über sich hinauswachsen. Und das machte für Sie den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Was hat das mit uns zu tun? Unser Miteinander sieht sehr ähnlich aus. Auch wir haben in der Gemeinde miteinander Verantwortung. Wir tragen Verantwortung füreinander. Und ich möchte mit euch heute schauen, wie Gott sich das Miteinander in der Gemeinde vorstellt. Und ich habe die Predigt überschrieben: Gebt aufeinander Acht. Und ihr könnt gerne mit mir Hebräer Kapitel 10 aufschlagen. Da möchte ich heute zwei Verse daraus betrachten. Und Volker hat in der letzten Woche auch schon über einen Teil aus diesem Kapitel gepredigt, oder er ist darauf eingegangen, auf einige Verse. Genau. Worum geht es, vielleicht kurz zu dem Kontext, was für einen Kontext sind wir da gerade in Kapitel 10? Da geht es darum, dass das Opfer von Jesus Christus, es genügt. Früher wurden Tieropfer gemacht, aber das Opfer von Jesus überragt alle diese Tieropfer. Und diese Tieropfer sind jetzt nicht mehr notwendig. Es braucht keine weiteren Tieropfer mehr. Dieses Opfer von Jesus reicht. Und der Hebräerbrief, der war ursprünglich an Juden geschrieben, also an die jüdischen Brüder und Schwestern. Und die Juden waren ja damals geprägt von diesem Denken, dass man Opfergesetze halten musste und diese Reinheitsgesetze einhalten musste. Um sich Gott nahen zu können, das hat damals sehr viel Aufwand bedeutet. Es ging nicht so einfach, wie wir es heute kennen. Für ihre Sünden mussten sie immer wieder ein Opfer bringen. Und all die Opfer, all das Blut, das vergossen wurde, das hat die Sünde nur zeitweise bedeckt. Das war nicht endgültig, das hat die Sünden immer nur gesühnt, also zeitweise bedeckt. Und so wirklichen Zugang zu Gott hatten die Juden ja nicht, sondern jemand ging stellvertretend für sie in das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart war. Und das war der Hohepriester einmal im Jahr, stellvertretend für das ganze Volk. Und dieses Verständnis war noch in den Köpfen. Das war ihre Prägung. Und der Schreiber ruft sie hier auf und fordert sie auf, das hinter sich zu lassen. Warum sollen sie die Tieropfer hinter sich lassen? Weil Christus gekommen ist, weil er geopfert wurde. Und das genügt, ein für alle Mal. Und das macht er hier sehr eindrücklich im Hebräerbrief. Durch Jesus haben wir direkten Zugang zu Gott. Wir müssen keine Reinheitsrituale durchführen oder Opfervorgaben mehr einhalten. Nein, der Weg zu Gott ist frei. Und es ist ein neuer Weg. Jesus ist der Weg. Und das ist der neue Bund, der Weg zum Vater. Und hier erinnert der Schreiber sie, dass nicht mehr der alte Bund gilt, was die ganzen Gesetze und Opfer beinhaltet, sondern der neue. Und das sollten sie ergreifen, das sollten sie sich einverleiben. Ja. Und wenn sie sich Gott nahen wollten, dann kamen vielleicht diese alten Denkweisen hoch, dass es doch eine Distanz da ist, dass ich doch gar nicht zu Gott treten darf. Aber der Schreiber klärt sie hier auf. Und sie sollen das ablegen und stattdessen im Glauben freimütig zu Gott kommen. Und der Schreiber, zu wem spricht er hier? Er spricht zu Juden, die sich bereits bekehrt haben. Sie haben Christus bereits angenommen. Sie haben es eigentlich bereits begriffen und sie haben es auch angenommen. Aber es hat vermutlich einen Grund gegeben, warum die jüdischen Brüder in dem gesamten Brief immer wieder erinnert werden müssen. Sie mussten immer wieder erinnert werden, weil sie eben in der Gefahr standen, in alte Denkweisen und alte Handlungsweisen zurückzufallen. Und was würde passieren, wenn sie zu diesen Tieropfern zurückkehren? Sie würden sich zum einen natürlich eine unnötige Last auferlegen, aber viel schlimmer noch, sie würden das Opfer von Jesus Christus verwerfen. Das Opfer wäre unnötig. Sie würden es einfach verwerfen. Und vielleicht sitzen wir heute hier und denken, ja, was kann ich damit anfangen? Was hat das mit mir zu tun? Keiner von uns denkt über ein Tieropfer nach. Aber wir haben auch Bereiche aus unserer Vergangenheit, irgendwelche Denk- oder Handlungsweisen, in die wir zurückfallen können. Oder vielleicht sind wir empfänglich für neue Dinge, die sich in unser Leben einschleichen. Und vielleicht breche ich das nochmal ganz kurz zusammen. Das Problem, ganz kurz gefasst, ist, die jüdischen Brüder standen in der Gefahr, sich von Christus zurückzuziehen. Das war das Kernproblem, das die Juden damals hatten, wenn sie zu diesen Opfern zurückkehren würden. Und diese Gefahr, dass wir uns von Christus zurückziehen, das betrifft uns alle. Ja, wenn du auf dein Jahr vielleicht, so zum Ende des Jahres blicken wir mal zurück und wir reflektieren es und bewerten unser Jahr vielleicht. Und da waren wir wahrscheinlich nicht immer nah beim Herrn, sondern wir hatten auch unsere Dürrezeiten. Wir hatten unsere Zeiten, wo wir vielleicht etwas weiter weg vom Herrn waren. Und diese Gefahr betrifft uns einfach alle. Jeder Christ ist davon betroffen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, er korrigiert hier das Denken und macht drei Aufforderungen. Lasst uns hinzutreten, und das, damit ist gemeint im Gebet, das, was er dann auch da ausführt, lasst uns im Gebet hinzutreten, weil wir Freimütigkeit haben, wie wir es auch jetzt in der Gebetszeit schon gehört haben. Wir haben Freimütigkeit, deswegen lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten an der Verheißung, an Gottes Wort, und drittens, lasst uns aufeinander Acht geben. Und auf diesen Punkt möchte ich mit euch heute etwas näher schauen und auch etwas näher darauf eingehen. Und diese Verse, deswegen lese ich jetzt die Verse 24 und 25. Das ist heute der Predigttext, das war jetzt der Kontext für diese Stelle. Hebräer 10, die Verse 24 bis 25. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also der Fokus und die Grundlage von dem Schreiber ist Christus, und die Aufforderung gilt zunächst erstmal ganz persönlich dir, aber auch uns als Gemeinde, als Gesamtes. Er sagt hier mehrfach, lasst uns. Es ist eine gemeinsame Aufforderung, die uns alle betrifft. Wir sind alle aufgefordert, Lasst uns ganz konkret aufeinander Acht geben. Und hier geht es um das Miteinander in der Gemeinde. Auch schön, dass wir heute in der Gebetszeit schon auch für das Miteinander gebetet haben. Es geht um das Miteinander in der Gemeinde und was das Miteinander unter uns bewirken soll und wovor es uns auch bewahren soll. Wofür Gott das Miteinander gegeben hat. Wofür Gott die Gemeinde gegeben hat. Es gibt einen Bericht aus der Frankfurter Rundschau vor circa einem Jahr. Und da gab es diesen Bericht mit dem Titel Besorgniserregende Studie, immer mehr Deutsche fühlen sich einsam. Einsamkeit in der Gesellschaft nimmt zu, heißt es da. Besonders jüngere Menschen leiden unter Einsamkeit, obwohl man online viele Kontakte hat und gut vernetzt ist, leiden vor allem die jüngeren Menschen darunter. In ihrem Bericht verweist dann die Techniker Krankenkasse darauf, dass sich Einsamkeit auf die psychische und körperliche Gesundheit negativ auswirkt. Erste Symptome sind oft Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, Schlafstörungen bis hin zu Magen- und Atemstörungen. Und das wird dann in dem Bericht auch weiter ausgeführt. Und das ist ganz offensichtlich ein wachsendes Problem in Deutschland, aber auch weltweit. Ich habe dann auch gelesen in dem Bericht, dass Großbritannien seit 2018 einen Einsamkeitsminister hat, der sich um die Einsamkeit kümmern soll, der Bevölkerung. Es ist ein Problem, das in der Welt immer größer wird. Aber die Bibel spricht von einem Miteinander. Wie steht Gott zu diesem Thema und was hat Gott dazu zu sagen? Gott war nie einsam. Auch nicht, bevor er den Menschen geschaffen hat. Wäre Gott einsam gewesen, dann wäre er unvollkommen. Nein, Gott hat vollkommene Gemeinschaft in der Dreieinigkeit genossen. Und Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild. Nach seinem Ebenbild hat Gott den Menschen geschaffen. Und schon am Anfang sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Auch wir Menschen sind zur Gemeinschaft geschaffen. Und da sehen wir vor allem im Buch der Prediger, im folgenden Abschnitt, in Prediger 4, die Verse 9 bis 10, da heißt es, es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Es ist besser, wenn man zu zweit ist. Und hier geht es nicht um die Ehe, also nicht explizit, sondern hier sind verschiedene Situationen. Verschiedenste Lebenssituationen werden hier angesprochen. Beim Wandern, ja, sind wir wieder beim Anfang, wenn da einer fällt, dann hilft man sich gegenseitig auf. Bei Kälte wärmt man sich gegenseitig in einer Notsituation. Und wenn man angegriffen wird, ich denke, da sind wir in der Regel auch froh, wenn wir da jemanden an unserer Seite haben. Und wie gut es ist, wenn jemand an unserer Seite ist, auf den wir uns verlassen können, der auf uns Acht gibt und auch auf den wir Acht geben können. Spurgeon hat mal Folgendes gesagt, Gott hat uns nicht berufen, alleine zu marschieren, sondern Schulter an Schulter. Und so spricht das Neue Testament über Gemeinde nicht über Einzelkämpfer, sondern über eine Einheit, die aus vielen besteht. 1. Korinther 12, Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Gott hat uns gerettet und aus seiner Kraft leben wir. Aber er lässt uns diesen Kampf auf der Erde nicht alleine führen, sondern stellt Geschwister an unsere Seite. Und so ist Christsein gemeinschaftlich gedacht. Gemeinde, wie sie auch im Neuen Testament dann beschrieben wird, kann nicht als Einzelkämpfer gelebt werden, sondern nur in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern in einer Ortsgemeinde. Es gibt 59 Stellen, wo es einander heißt. Also wir sollen einander, also verbunden mit einer Aufforderung. Wir sollen einander lieben, wir sollen einander ermutigen, ermahnen und so weiter. Und das kann ich nur umsetzen, wenn ich Kontakt zu Geschwistern habe, wenn ich Beziehung zu anderen Christen habe. Und das ist auch ein starkes Argument dafür, dass man sich einer Ortsgemeinde anschließt, um dort aktiv das Miteinander zu leben, meinen Geschwistern aktiv zu dienen, wo jemand sich auch um mich kümmert. Also es ist ein Miteinander. Und das, was wir jetzt im Buch der Prediger gelesen haben, ja, dem anderen aufzuhelfen, ihn zu wärmen oder auch im Kampf beizustehen, das lässt sich wunderbar auch auf uns als Gemeinde beziehen. So soll das Miteinander in der Gemeinde aussehen. Und das meint der Schreiber, wenn wir es, wie wir es gelesen haben in Hebräer, lasst uns aufeinander Acht geben. Das ist das, was wir auch unter anderem hier im Prediger sehen. Wir sehen aktiv und bewusst hin. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir folgen dem Herrn gemeinsam. Wir laufen gemeinsam und achten dabei aufeinander. Ja, ich schaue aktiv hin, bewusst, was mein Bruder, was meine Schwester braucht. Und es setzt also voraus, dass wir uns auch untereinander kennen, dass wir übereinander Bescheid wissen, dass wir voneinander Bescheid wissen. Und natürlich ist es nicht möglich, auch in einer Gemeindegröße wie hier, von allen alle Probleme zu kennen oder alles im Detail zu kennen. Und das ist auch nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass ich jetzt über alle im Detail Bescheid weiß. Aber dass jeder Teil der Gemeinschaft ist und sich aktiv einbringt. Und dass es ein aktives Miteinander in der Gemeinde ist. Und so heißt es hier, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wie sieht das praktisch aus? Wie können wir aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen? Und welche Prinzipien finden wir dazu in der Bibel? Und das ist ein großes Thema, das werden wir auch voraussichtlich nächstes Jahr mehr thematisieren. Ich möchte mich heute auf vier Prinzipien beschränken. Und auch da gibt es gibt es Überschneidungen und man könnte deutlich mehr sagen, aber ich habe mich heute auf vier Prinzipien beschränkt. Das erste Prinzip ist ganz einfach, sei ein gutes Vorbild. Wenn wir in Philipper 3, Vers 17 lesen, da heißt es, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das erste Prinzip ist, sei ein gutes Vorbild. Das setzt uns so ein bisschen unter Druck, oder? Worin soll ich ein Vorbild sein? Wem soll ich ein Vorbild sein? Und keiner von uns ist Paulus. Ja, Paulus hat das hier gesagt. Und wir sind alle noch unterwegs, wir sind alle Lernende, wir sind alle noch nicht am Ziel. Aber was wir uns fragen können ist, was hindert dich, wie Paulus zu sagen, mach es so wie ich, mach es doch so wie ich, lern von mir. Was hindert uns zu sagen, mach es wie ich? Als Vorbild musst du nicht fehlerfrei sein. Ja, wir sind alle, solange wir auf dieser Erde wandeln werden, sind wir fehlerhaft und sündig. Aber wir sollten in einem Wachstumsprozess sein. Wir sollen Fortschritte machen, die sichtbar sind, die auch in der Gemeinde sichtbar sind. Es gibt keinen Stillstand oder auch irgendwie so einen Leerlauf in der Nachfolge, wo wir einfach irgendwie stehen bleiben. Entweder wir wachsen oder wir entfernen uns von Christus. Und was uns bei diesem Punkt einfach bewusst sein muss, ist, dass wir einander prägen durch unser Wandeln, durch unser Leben. Und je nachdem, wie viel Einblick man in das Leben des anderen hat, sieht man, wie jemand vielleicht mit den Geschwistern in der Gemeinde umgeht, wie jemand mit seiner Frau umgeht, mit den Kindern, Eltern umgeht, vielleicht auch, wie man sich als Arbeitnehmer verhält, welche Einstellung man zur Arbeit hat, wenn man über die Arbeit spricht, wie man reagiert, wenn vielleicht etwas Unerwartetes passiert, wenn das Auto kaputt geht, wenn Krankheiten kommen oder was auch immer, wenn man in irgendeiner Form vielleicht herausgefordert wird, dann kann man sehen, wie jemand dann in seinem Leben damit umgeht und dann können wir auch voneinander lernen. In 1. Korinther 15, Vers 33 heißt es, lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Menschen, die uns umgeben, mit denen wir Umgang haben, die prägen uns und wir prägen sie. Und in Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. In unserem Miteinander, in unserem Leben miteinander, haben wir Einfluss auf das Leben des anderen. Und ich möchte dich ermutigen, ein gutes Vorbild zu sein. Und ich möchte uns herausfordern, uns ehrlich selbst zu hinterfragen, wo versage ich als Vorbild und wo braucht mein Leben Veränderung? Zuallererst bei mir selbst. Wo brauche ich Veränderung? Und Vorbild zu sein bedeutet nicht, ein perfektes Leben zu führen, sondern vielmehr auf Christus zu verweisen, weil er das perfekte Vorbild ist. Nicht wir sind das Ziel der Anbetung dabei, sondern Christus. Und unsere Fehler und unsere Schwächen lassen uns auch nicht gleich als ein Vorbild scheitern. Entscheidend ist vielmehr, wie wir mit unseren Schwächen und unseren Fehlern umgehen. Mein Eindruck ist, gerade wenn wir ehrlich sind mit unserem Scheitern und wenn wir in unseren Schwierigkeiten an Christus festhalten, hat das oft eine sehr ermutigende Wirkung auf andere. Ein gutes Vorbild ist nicht fehlerfrei, aber es verweist mit seinem Leben auf Christus, der das perfekte Vorbild ist. Und ein gutes Vorbild lebt auch in der Abhängigkeit von ihm. Und so möchte ich uns gegenseitig ermutigen, lasst uns gute Vorbilder sein, und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und dafür ist es auch dann notwendig, dass wir andere an unserem Leben ganz praktisch teilhaben lassen. Ja, dass wir auch bereit sind, andere in unser Leben mit einzubeziehen und auch an unserem Alltag teilhaben zu lassen. Also sei ein gutes Vorbild. Das Zweite ist, bete für andere, auch so ganz offensichtlich. Aber wenn wir zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 9 lesen, da heißt es, und da redet Paulus wieder, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Als Paulus vom Glauben und von der Liebe der Kolosser hört, und dann sagt er, seitdem hören wir nicht auf, für euch zu bitten und zu beten. Und auch einige Verse vorher sagt er, wir beten alle Zeit für euch. Wir Menschen sind in allem abhängig von Gott. Und es ist nur folgerichtig, dass wir einander im Gebet Gott anvertrauen, dass wir füreinander beten. Wie oft fehlt uns vielleicht die Weisheit, wie wir einander helfen können, oder wir haben keine Mittel, um dem anderen zu helfen. Deswegen lasst uns umso mehr regelmäßig füreinander beten. Und wir haben heute auch viele gute Mittel, wie zum Beispiel das Smartphone, wo wir die Möglichkeit haben, so schnell Gebetsanliegen auszutauschen. Wir haben heute die Möglichkeit, an unterschiedlichen Orten zu sein und trotzdem gemeinsam zu beten über ein Smartphone, über das Telefonieren. Lasst uns treu darin sein und nie vergessen, von wem wir abhängig sind. In Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das Gesetz des Christus ist das Gesetz der Liebe. Und die Probleme und Schwierigkeiten der Geschwister zu kennen und mitzutragen, ist ein starker Liebesbeweis. Helmut Mehringer, den wir auch als Gemeinde über Jahre für seine Missionsarbeit in Indonesien unterstützt haben, er ist jetzt schon beim Herrn. Und ich habe einen Bericht von ihm gelesen und da hat er Folgendes geschrieben. Liebst du deine Gemeinde? Liebst du die Geschwister in deiner Gemeinde? Vorbehaltlos? Selbstlos? Vielleicht ein bisschen so wie der Herr Jesus? Und auch wenn sie in deinen Augen vielleicht so unliebenswert sind, dann und gerade dann verwende dich für sie so, wie auch unser Herr sich für uns verwendet und für uns eintritt, nämlich im anhaltenden Gebet. Das ist ein Zeichen echter Liebe, die die bluterkauften Geliebten des Herrn Jesus kennzeichnet. Und solches Gebet wird Auswirkungen haben auf die einzelnen Geschwister und auf die Gemeinde, aber auch auf dich, wenn du die Geschwister wirklich liebst. Das Gebet füreinander ist ein starker Liebesbeweis. Und als Vorbild haben wir den Herrn Jesus, der jetzt beim Vater ist und für uns als Fürsprecher eintritt. Und lasst uns ebenso aufeinander Acht haben, indem wir füreinander beten, indem wir beständig im Gebet sind. Der dritte Punkt ist der Punkt Rechenschaft. Okay, zu dem Vers kommen wir später. Aber wenn wir in Hebräer 10, 25 lesen, da heißt es, also in dem zweiten Vers, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, diese Stelle ist relativ gut bekannt, wir sollen die Versammlung nicht verlassen, also du hast da zu sein. Wir sollen aufeinander Acht geben, heißt es im Vers zuvor. Und dann heißt es hier, indem wir die Versammlung nicht verlassen. Das eine bedingt das andere. Wie soll ich auf jemanden Acht geben, der nicht da ist? Und wie soll jemand auf mich Acht geben, wenn ich nicht da bin? Das Miteinander funktioniert nur, wenn man da ist. Und hier geht es nicht um einzelne Ausfälle. Wir haben alle immer unterschiedlichste Gründe, warum man mal ausfallen kann, auch Krankheit aktuell. Es heißt hier aber, unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Und das Verlassen ist ein bewusstes Fernbleiben. Man zieht sich zurück und man meidet den Kontakt. Und sowas muss nicht immer im Vorfeld geplant sein. Sowas kann sich auch einschleichen. Manchmal sind es schlechte Gewohnheiten, die auch ein bisschen dazu führen. Vielleicht ist es manchmal auch die Bequemlichkeit, dass man dann einen Gottesdienst dann doch lieber online verfolgt und dann auf den Geschmack kommt, weil man ja länger schlafen kann. Und dann nach und nach irgendwie dadurch vielleicht den Anschluss verliert. Vielleicht sind es auch andere Termine oder andere Aktivitäten, die ich höher setze. Und Gottesdienst kommt vielleicht dann nur in Frage oder Gemeinschaft mit Gläubigen kommt dann nur in Frage, wenn noch ein bisschen Zeit übrig bleibt. Und ich würde es so drastisch formulieren, regelmäßig bei der Versammlung der Gemeinde dabei zu sein, in aktiver Gemeinschaft ist für dein geistliches Leben überlebensnotwendig. Es ist für uns überlebensnotwendig, regelmäßig dabei zu sein, in aktiver Gemeinschaft mit Gläubigen. Wir haben hier Sprüche 18, Vers 1, da heißt es, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Dieser Vers bestätigt nochmal, dass Isolation gefährlich ist. Manche Menschen sind am liebsten immer in Gemeinschaft mit Menschen. Die könnten den ganzen Tag mit anderen Menschen zusammen sein. Und das hat natürlich auch seine Grenzen. Und ich denke, das ist auch nicht damit gemeint. Wir sollen auch Zeit in der Stille haben, Zeit mit Gott, Zeit im Wort Gottes. Es gibt aber auch introvertierte Menschen, die sich auch mal eine Auszeit nehmen dürfen, weil sie Kraft schöpfen können, wenn sie auch mal alleine sind. Aber auch mit dieser Kraft dann wieder der Gemeinschaft zu dienen. Beim Verlassen In diesem Kontext geht es um Menschen, die sich aus eigennützigen Motiven zurückziehen, um mehr Zeit für sich zu haben. Vielleicht für Hobbys, für Vergnügungen, für die Karriere, was auch immer. Und die Aufmerksamkeit liegt hier auf einem selbst, ohne Rücksicht auf die anderen, ohne Rücksicht auf die Geschwister vielleicht der Gemeinde. Und in so einem Zustand, mit dieser Einstellung, ist man auch nicht bereit, sich von irgendjemandem korrigieren zu lassen. So heißt es hier in diesem Vers, man wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Man hört auf keinen Ratschlag, auf keine biblische Weisheit, man schaut eben nur auf sich und auf das, wonach einem gerade ist. Und diese Isolation kann auch dazu führen, dass man sich leicht von Versuchungen verführen lässt, weil da ja niemand ist, der einem Rat oder Hilfe geben kann, oder da ist auch keiner, dem ich Rechenschaft schuldig bin oder vor dem ich mich verantworten muss. Mein Vater erzählte mir, in dem Dorf, wo er lebte, damals in Kasachstan, da gab es einen alten Mann mit einem langen Bart, der immer so durch das Dorf spazierte. Und wenn du ihm begegnet bist, dann musstest du damit rechnen, dass er dich fragt, was hast du heute in der Bibel gelesen? Und deswegen mussten sie manchmal einen Bogen drum machen, wenn sie irgendwie nicht bereit waren. Interessanterweise habe ich jetzt am Weihnachtsessen mit der Verwandtschaft, hat es mir eine Verwandte ähnlich erzählt. Beruflich muss sie immer wieder zu so einem Autohaus fahren und sie weiß, jedes Mal, wenn sie da ist, will die andere Person über die Bibel sprechen. Und dann weiß sie, an dem Tag muss ich unbedingt die Bibel lesen. So, dass man, dass da jemand ist, der Rechenschaft quasi von einem fordert. Und wenn wir als Gläubige zusammenkommen, dann stehen die Chancen sehr hoch, dass jemand dich fragt, wie geht es dir? Wofür kann ich beten? Wie läuft deine stille Zeit? Timo macht das bei mir. Wir haben so eine Vereinbarung, er fragt immer wieder nach. Wie läuft deine stille Zeit? Was sind deine Herausforderungen? Und das ist wertvoll. Und es ist auch, finde ich, schön zu sehen, dass nach dem Gottesdienst so lange noch Gespräche stattfinden, dass man miteinander betet, dass da auch Gemeinschaft stattfindet. Und ich möchte dich auch ermutigen, geh auch auf andere zu, wenn du das vielleicht noch nicht tust. Und das passiert auch unter der Woche, dass man Kontakt hat, dass man telefoniert, Nachrichten schreibt, dass man sich auch in Gebetsgruppen trifft, von der Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Auch nach der Bibelstunde, wenn wir in Gebetsgruppen hier zusammen sind, beim Jet, es findet Austausch statt, man hat Gemeinschaft, man fragt nach, man redet miteinander, man betet miteinander und man spricht auch in das Leben des anderen hinein. Aber auch natürlich, was im Gottesdienst passiert, über die Predigt, das Gebet vor dem Gottesdienst, während dem Gottesdienst, das ist ein Dienst aneinander und das darf uns bewusst sein. Auch der Gesang im Gottesdienst. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Es gibt zwei wesentliche Stellen, wir haben heute auch eine in der Bibellese gehabt, es gibt zwei wesentliche Stellen im Neuen Testament, die über den Gesang im Gottesdienst sprechen. Es ist Kolosser 3, 16 und 17 und Epheser 5, die Verse 18 bis 20. Und da heißt es, singt einander, lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Selbstverständlich singen wir zu Gott und zu seiner Ehre. Aber gerade im Gemeindekontext heißt es hier auch, singt einander. Es ist auch, wir sollen uns zusingen. Es ist ein Auftrag, es ist ein Dienst für meinen Nächsten, wenn ich mitsinge, wenn ich ihn dadurch auch ermutige, wenn ich durch die Lieder, durch die biblischen Wahrheiten ihn festige, ihn tröste, ihn ansporne. Das ist auch Zweck vom allgemeinen Gesang. Es ist nicht nur Anbetung zu Gott, sondern es ist auch ein Dienst an meinen Geschwistern. Deswegen lasst uns gemeinsam uns einander zusingen. Und das alles kann man eben nur tun, wenn man da ist. Und wenn man die Gemeinschaft verlässt, dann entzieht man sich dem Ganzen. Man kommt seiner Verantwortung nicht nach als derjenige, dass man dem anderen dienen kann. Aber es ist auch keiner da, der auf dich Einfluss nimmt, der auf dich Acht gibt und der dir dienen kann. Es ist für dein geistliches Leben überlebensnotwendig. Und wenn wir so aufeinander Acht haben, dann haben wir Anteil an der Heiligung aneinander. Und ich möchte hier noch einen Schritt weitergehen. Wir hatten das in verschiedenen Rahmen oder Gruppen, hatten wir das schon mal erwähnt. Bisher ging es ja nur als Gemeinde, als Ganzes, ja, als gesamte Gemeinde. Aber hier möchte ich auch auf das Thema Jüngerschaften, Zweierschaften und auch Rechenschaftsbeziehungen eingehen. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Unsere Schuld muss vor allem und zuallererst vor Gott bekannt werden. Das muss klar sein. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben und sein Blut wäscht uns rein. Und wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Ich muss nicht meine Schuld vor Menschen bekennen, um Vergebung zu bekommen, wie es in der katholischen Kirche bei der Beichte ist. Das Bekennen untereinander als diejenigen, die von Gott selbst Vergebung empfangen haben, das ist ein Einanderbeistehen im Kampf. Wir stehen dadurch einander bei im Kampf gegen die Sünde in unserem Leben. Und deswegen steht hier auch beides, bekennt einander und betet füreinander. Wir sollen nicht eben nur, ja, wir sollen es nicht nur aussprechen, sondern wir sollen auch füreinander beten. Dietrich Bonhoeffer, er sah solche Zweierschaften als Keimzelle christlicher Gemeinschaft und besonders in einer Zeit, wo die Kirche und die Gesellschaft zerbrechen. Und er hatte dann betont, dass der Mensch auch sich selbst gegenüber blind wird. Und in der Rechenschaft vor einem anderen Christen wird diese sogenannte Selbsttäuschung, dieses Blindsein, wird durchbrochen. Die Sünde will nämlich mit dem Menschen allein sein. Ja, also was wir auch gelesen haben, man zieht sich zurück, um dann seinen Gelüsten quasi zu folgen. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Und Rechenschaft bringt das Verborgene ans Licht und entmachtet so die Sünde. Und das ehrliche Aussprechen der Schuld vor einem Bruder oder einer Schwester wirkt befreiend und heilend. Es ist nicht unser natürlicher Reflex, Sünde zu bekennen. Das kennen wir von Adam und Eva ganz am Anfang, als sie gesündigt haben. Der natürliche Reflex ist es, sich zu verstecken. Man schämt sich. Aber als Kinder Gottes müssen wir lernen, wenn wir fallen, sofort zum Kreuz, auf schnellstem Weg zum Kreuz zu kommen. Und wir dürfen freimütig kommen, denn er ist treu und gerecht und er vergibt. Und nach 1. Johannes 1,7, da heißt es auch, dass wir als Gläubige aufgefordert sind, im Licht zu wandeln. Jesus kam selber als Licht in die Welt. Und in Johannes 3, Vers 20 heißt es, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also im Licht zu wandeln bedeutet nicht in erster Linie Sünde zu vermeiden, sondern Sünde zuzugeben. Und in Finsternis, da werden Dinge getan im Dunkeln, die man halt nicht sehen soll, die nicht gesehen werden sollen. Licht ist es, was Taten aufdeckt. Und im Licht zu wandeln bedeutet, alles, was mir bewusst ist, wovon ich weiß in meinem Leben, dass ich da absolut ehrlich bin vor Gott. Und ich möchte noch einmal von Dietrich Bonhoeffer, ich zitiere nochmal. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als Fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Ja, keiner von uns würde von sich behaupten, dass er kein Sünder ist. Aber bin ich bereit, mich jemandem anzuvertrauen und auch zu bekennen, wie genau ich ein Sünder bin? Welche Bereiche mir immer wieder zu schaffen machen, wo ich immer wieder falle? Und das war auch etwas, was Jesus bei den Pharisäern als Problem ausgemacht hat, nämlich ihre Heuchelei. Man gibt etwas vor, was man aber überhaupt nicht ist. Und sie haben damit auch noch andere zu Fall gebracht, indem sie so eine hohe Messlatte gesetzt haben. Also im Licht zu wandeln bedeutet genau das Gegenteil. Diese ganze Maskerade, dieses zur Schau stellen, abzulegen, abzutöten. Und alles in uns wehrt sich dagegen, aber unser falsches Ich muss sterben. Und ich mag diesen Satz, der private Richard und der öffentliche Richard, sie sollen möglichst eine Person sein. Und um da hinzukommen, ist es hilfreich, wenn jemand in meinem Leben ist, der immer wieder nachfragt, dem ich regelmäßig Rechenschaft abgebe, dem ich mich anvertraue. Ich habe hier mal ein Beispiel. Ein Freund von mir hat eine Bibelschule gemacht und hatte dort so eine Rechenschaftsbeziehung mit seinem Ältesten. Und es war keine große Sache. Es waren 5 Punkte, wo sie sich gegenseitig Rechenschaft gegeben haben. Wie läuft die Bibellese? Wie läuft das Gebetsleben? Wie laufen die evangelistischen Kontakte? Das haben wir übrigens auch mit Jeff damals so praktiziert. Wie ist der Umgang mit Medien und wie sieht es mit deiner Reinheit aus? Das ist natürlich alles nur beispielhaft, aber ich denke, das sind so die grundsätzlichen Herausforderungen, die wir vor allem als Christen heutzutage haben. Vor allem auch der Umgang mit Medien und Reinheit, wo es hilfreich ist, wenn wir da einen Rechenschaftspartner haben, der immer wieder nachfragt und wo wir uns auch gegenseitig Grenzen setzen und wo wir füreinander beten. Es geht hier nicht um Kontrolle, es geht darum, dass jemand in mein Leben hineinspricht und auch vor allem für mich betet. Ziel ist es, dass man regelmäßig nachfragt, wie es in diesen Bereichen läuft. Und das kann man ja auch individuell anpassen, was vielleicht auch deine Herausforderungen sind. Vielleicht hast du noch ganz andere Bereiche. Weil wir um unsere eigene Schwachheit wissen, weil wir wissen, dass wir Zeit unseres Lebens mit Sünde zu kämpfen haben werden. Deswegen rate ich dazu, deswegen empfehle ich das. Und ein Bleiben in der Sünde, unsere Gemeinschaft mit Gott einfach stört. Es stört die Gemeinschaft mit Gott. Daher ermutige ich euch, in solche Beziehungen zu investieren. Dane Ortlund, ein christlicher Buchautor, schreibt in seinem Buch mit dem Titel Tiefer, er schreibt da sinngemäß, Ehrlichkeit ist der Schlüssel zum geistlichen Wachstum. Ehrlichkeit vor Gott und vor den Menschen. Und so lesen wir es auch in Sprüche, diesen bekannten Vers. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also nicht verheimlichen, sondern bekennen. Und dabei dürfen wir einander helfen. Wir dürfen aufeinander Acht geben, indem wir Rechenschaftsbeziehungen pflegen untereinander. Indem wir nachfragen und uns umeinander sorgen. Und das vierte Prinzip, sei eine geistliche Stütze. Wenn wir Hebräer 10, Vers 25 nochmal lesen, das ist jetzt wieder die falsche Stelle, darauf kommen wir gleich. In Hebräer 10, 25 heißt es, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Und darauf sind wir eben eingegangen. Und dann heißt es weiter, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und dieses Ermahnen, das ist ja manchmal so ein bisschen behaftet, so ein Stück weit negativ, aber Ermahnen kann sich äußern als Ermutigung, als Trost, als Warnung und als Stärkung. Und da brauchen wir immer wieder Weisheit von Gott, um zu erkennen, was mein Nächster in seiner Situation braucht. Wir haben alle unterschiedliche Lebenssituationen, alle haben unterschiedliche Herausforderungen und Probleme, die wir vielleicht gerade angehen müssen. Und da brauchen wir auch Weisheit, um uns gegenseitig zu helfen. Und wir sollen um diese Weisheit beten, wenn uns Weisheit mangelt. Dann sagt Gott, lasst uns dafür beten. Also es geht zum einen um unser Zuhören und zum anderen um unser Reden. Höre ich aufmerksam zu, wenn jemand mir etwas anvertraut? Und bin ich auch geduldig? Bin ich geduldig, wenn jemand mir sein Leben oder sein Herz ausschüttet? Interessiere ich mich für andere und frage ich vielleicht auch mal nach? Hake ich nach, wie es ihm geht und wie er mit der Situation zurechtkommt? Und in Epheser 4, 29 heißt es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ist das, was ich rede, sinnvoll? Ist es nützlich? Ist es aufmerksam? Ist es liebevoll, was ich rede? Oder richte ich vielleicht mit meinem Reden vielmehr einen Schaden an? Ich kann jemanden nur so weit stützen, wie ich selbst gefestigt bin. Ich kann nur das, was ich selber zu mir nehme, das, womit ich mich beschäftige, nur das kann ich weitergeben. Und da sind wir auch aufgefordert, uns selbst zu nähren, mit Gottes Wort erfüllt zu sein und damit auch anderen zu dienen. Weil du kannst nur das weitergeben, was du selber hast. Und der beste Trost und die beste Stärkung, die erbauendsten Worte sind die, die aus dem Wort Gottes kommen. Deswegen lasst uns aufeinander Acht haben, indem wir füreinander eine geistliche Stütze sind, durch unser Zuhören und auch durch unser Zureden. Ich möchte nochmal auf diese Männer zurückkommen. Sie waren vollständig aufeinander angewiesen. Alleine hätten sie diese Besteigung nicht machen können. Sie hätten es nicht überlebt. Und das Gleiche gilt uns in der Nachfolge. Wir schaffen es nicht alleine und wir sind auch nicht alleine. Und Gott hat uns den Heiligen Geist als Beistand gegeben. Und ohne Gott können wir nichts tun. Aber er hat auch die Gemeinde gegeben, damit wir aufeinander Acht haben. Und damit wir uns gegenseitig ermutigen. Und so möchte ich uns auch ermutigen. Lasst uns aufeinander Acht haben, indem wir füreinander ein gutes Vorbild sind. Indem wir für andere beten, indem wir einander Rechenschaft abgeben und einander eine geistliche Stütze sind. Und ich möchte schon zum Schluss kommen mit einem Zitat von Spurgeon. Das habe ich nicht auf der Folie. Er sagte Folgendes: Ein einzelnes Kohlenstück erlischt bald, aber viele zusammen glühen lange. Und so ist das Miteinander der Gemeinde ein Geschenk Gottes. Lasst uns aufeinander Acht haben. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir für Jesus Christus, der für uns auf die Welt gekommen ist und sein kostbares Blut für uns vergossen hat. Danke, dass er uns teuer erkauft hat und wir den Zugang zu dir haben, Herr. Wir dürfen freimütig vor deinen Thron kommen, Herr. Und als Gemeinde sind wir deine teuer erkauften, Herr. Wir sind deine Erlösten. Und du hast uns so zusammengestellt, wie wir heute als Gemeinde zusammenstehen. Und ich danke dir für die Geschwister an unserer Seite, an meiner Seite. Danke für das Miteinander. Und Herr, ich bete für uns und auch vor allem für mich, dass ich auch immer mehr ein Herz für die Gemeinde bekomme, dass meine Liebe wächst zu den Geschwistern und dass wir aufeinander Acht haben, dass wir nicht selbstzentriert leben, Herr, sondern dass wir auch auf die Nöte und Bedürfnisse unserer Geschwister schauen, uns miteinander freuen, miteinander weinen und dass wir Anteil haben am Leben aneinander. Und so bete ich, Herr, dass wir füreinander gute Vorbilder sind in verschiedenen Bereichen, Herr, dass wir füreinander beten, dass wir Rechenschaft geben, Herr, dass wir einander bekennen und im Kampf beistehen. Ja, und dass wir uns auch geistlich stützen durch das, was wir reden, wie wir einander zuhören und wie wir einander zureden. Da bete ich darum, Herr. Und wirke du es durch deinen Heiligen Geist, Herr. Du schenkst die Einheit, du schaffst die Einheit der Gemeinde. Und das ist etwas Wunderbares, das wir auf dieser Erde schon genießen dürfen. Es ist ein Vorgeschmack für den Himmel, Herr. Vielen Dank dafür. Segne uns bitte im Nachdenken darüber und auch im Umsetzen. Im Namen Jesu bete ich. Amen.